In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz und eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle,
liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich zu euch über eine Frau des Mittelalters sprechen, die größte Bewunderung hervorgerufen hat. Es ist die heilige Elisabeth von Ungarn, die auch Elisabeth von Thüringen genannt wird. Sie wurde 1207 in Ungarn geboren. Man weiß nicht genau, wo sie geboren wurde. Ihr Vater war Andreas II., reicher und mächtiger König Ungarns, der, um die politischen Verbindungen zu stärken, die deutsche Gräfin Gertrud geheiratet hat, Schwester der heiligen Hedwig, die die Frau des Fürsten von Schlesien war. Die ersten Jahre ihres Lebens verbrachte Elisabeth am Hof in Ungarn. Sie liebte das Spiel, die Musik, den Tanz und sie betete immer mit großer Treue zu Gott. Sie zeigte von früher Kindheit an große Liebe zu den Armen, denen sie mit Gaben oder mit einer lieben Geste begegnete. Ihre glückliche Kindheit wurde auf einmal unterbrochen, als Reiter aus Deutschland sie holten, um in ihrer neuen Heimat in Deutschland weiter aufzuwachsen. Ihr Vater legte fest, wie das damals üblich war, dass sie Prinzessin von Thüringen werden sollte. Der mächtige Herrscher dieser Region war einer der mächtigsten Herrscher der damaligen Zeit in Europa. An seinem Hof herrschte ein großer Glanz, es war viel Kultur, kulturelles Schaffen und Treiben. Aber hinter dieser Vordergründigkeit versteckten sich Streit und Eifersüchteleien unter den einzelnen Fürsten und Herrschern im Reich. Der Herrscher des Reiches, Hermann, nahm es gern zur Kenntnis, dass sein Sohn Ludwig die ungarische Prinzessin heiraten sollte. Elisabeth kam mit einem reichen Hofstaat und mit Gaben nach Thüringen und auch mit einigen ihrer Bediensteten. Zwei von diesen blieben ihr bis zum Tod treu. Nach einer langen Reise kam Elisabeth nach Eisenach, um von dort aus auf die Wartburg hinaufzuziehen, eine gewaltige Burg. Dort feierte man die Verlobung von Ludwig und Elisabeth. In den folgenden Jahren wurde Ludwig zum Ritter ausgebildet, während Elisabeth mit ihren Freundinnen die Sprachen, die Musik studierte und so weiter. Auch wenn diese Hochzeit eigentlich geplant war als politisches Ereignis, entwickelte sich doch eine große und ehrliche Liebe zwischen diesen beiden jungen Menschen, Elisabeth und Ludwig. und sie waren ganz davon erfüllt, den Willen Gottes zu tun. Mit 18 Jahren begann Ludwig nach dem Tod des Vaters über Thüringen zu regieren. Elisabeth wurde allerdings Gegenstand leiser Kritik, denn ihr Benehmen entsprach nicht dem, was man am Hofe gewohnt war. So wurde zum Beispiel die Feier der Hochzeit nicht allzu aufwendig gestaltet und das Geld für ein reichhaltiges Bankett wurde zum Teil den Armen gegeben. In ihrer tiefen Sensibilität sah Elisabeth die Widersprüche zwischen dem Glauben, den sie angenommen hatte, und der Praxis, der Lebenspraxis am Hof. Einmal, als sie in die Kirche ging, das war am Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel, nahm sie die Krone vom Haupt, legte sie vor das Kreuz und streckte sich dort auf dem Boden mit dem verdeckten Gesicht vor dem Kreuz aus. Als ihre Schwiegermutter sie deswegen zurechtwies, sagte sie: Wie kann ich, eine arme Kreatur, weiterhin eine Krone tragen, wenn ich meinen König Jesus Christus mit Dornen gekrönt sehe? So wie sie sich Gott gegenüber benahm, so benahm sie sich auch den Untergebenen gegenüber. In den Erzählungen der vier Dienerinnen lesen wir dieses Zeugnis. Sie aß nicht, wenn sie nicht vorher sich versichert hatte, dass diese aus den Eigenbesitztümern ihres Gemahls kamen. Sie nahm nichts zu sich, was auf illegale Weise herbeigeschafft wurde, und sie leistete Entschädigung denen das entsprechende Gut genommen wurde. Sie ist ein wahres Beispiel für alle, die eine Führungsrolle einnehmen. Die Ausübung der Autorität auf jedem Niveau muss immer als ein Dienst an der Gerechtigkeit und der Liebe gelebt werden, im ständigen Bemühen um das Gemeingut, Gemeinwohl. Elisabeth übte ganz fleißig die Werke der Barmherzigkeit. Sie gab zu trinken und zu essen all denen, die an ihrer Tür klopften. Sie organisierte Bekleidung, zahlte Schulden. Sie pflegte die Kranken und beerdigte die Toten. Wenn sie vom Schloss, von der Burg herunterstieg, ging sie oft zusammen mit ihren Bediensteten und hatte viele Lebensmittel dabei, Fleisch, Mehl und so weiter. Sie übergab diese Lebensmittel persönlich und besuchte mit Anteilnahme die Wohnstätten der Armen. Als ihr Mann darauf angesprochen wurde, sagte er ganz einfach: Solange sie mir das Schloss nicht verkauft, bin ich zufrieden. Und in diesem Zusammenhang ist ein Wunder überliefert, als Brot in Rosen verwandelt wurde. Als Elisabeth mit ihrer Schürze voll mit Brot über die Straße ging, traf sie ihren Mann, der sie fragte, was sie da tragen würde. Sie öffnete ihre Schürze und anstelle des Brotes erschienen dort wunderbare Rosen. Dieses Symbol der Liebe sehen wir oft in den Darstellungen der heiligen Elisabeth. Ihre Ehe war zutiefst glücklich. Elisabeth half ihrem Ehemann, seine menschlichen Qualitäten auf ein übernatürliches Niveau zu heben. Und er seinerseits beschützte seine Frau in ihrer Großzügigkeit den Armen gegenüber und in ihren religiösen Praktiken. Er bewunderte immer mehr zunehmend den Glauben seiner Frau und er sagte zu ihr: Liebe Elisabeth, es ist Christus, den du gewaschen hast, den du ernährt hast und den du umsorgt hast. Das ist ein ganz klares Zeugnis, wie der Glaube und die Liebe Gott und dem Nächsten gegenüber das Familienleben stärken und die eheliche Einheit vertiefen. Das junge Ehepaar fand Unterstützung bei den Minderbrüdern, die seit 1222 in Thüringen sich verbreiteten. Unter diesen wählte Elisabeth den Bruder Rüdiger aus als ihren geistlichen Führer, Leiter. Als er ihr von dem reichen Händlersohn Franz von Assisi erzählte, da begeisterte sich Elisabeth nur noch mehr für ihren christlichen Weg. Von jenem Moment an war sie noch viel tiefer entschlossen, Christus dem Gekreuzigten, der in den Armen gegenwärtig ist, zu folgen. Auch als der erste Sohn geboren wurde, bald gefolgt von zwei weiteren Kindern, unterließ sie nie ihre Werke der Nächstenliebe. Sie half den Minderbrüdern in Halberstadt ein Kloster zu erbauen und Bruder Rüdiger wurde dort der Obere. Die geistliche Leitung von Elisabeth ging an Konrad von Marburg über. Eine ganz harte Prüfung für sie war der Abschied von ihrem Ehemann, als dieser im Jahr 1227 am Kreuzzug des Kaisers Friedrich II. Teilnahm und seiner Frau sagte, dass dies eine Tradition für die Herrscher von Thüringen sei. Elisabeth antwortete: Ich halte dich nicht zurück. Ich habe mich ganz an Gott übergeben und jetzt muss ich auch dich geben. Das Fieber dezimierte die Truppen von Ludwig und er selbst erkrankte und starb noch bevor er sich einschiffen konnte in Richtung Heiliges Land im September 1227 mit 27 Jahren. Elisabeth war so zutiefst traurig über diese Nachricht, dass sie sich zunächst einmal zurückzog in die Einsamkeit. Aber dann, als sie gestärkt durch das Gebet und getröstet durch den Gedanken, ihren Mann im Himmel wiederzusehen, wieder zu Kräften gekommen widmete sie sich den Regierungsgeschäften. Allerdings usurpierte ihr Schwager die Rechte auf das Regierungsamt und verleumdete sie als inkompetent zum Regieren. Sie wurde mit ihren drei Kindern von der Wartburg vertrieben und suchte nun einen Platz, wo sie unterkommen könnte. Zwei ihrer Bediensteten blieben ihr nahe und begleiteten sie überall hin und sorgten dafür, dass ihre Kinder von den Freunden ihres verstorbenen Mannes versorgt wurden. Elisabeth arbeitete, half, betreute die Kranken, nähte und spann, wo immer sie hinkam. Sie ertrug diese Zeit mit einem großen Glauben. Nach einiger Zeit sorgten einige Verwandte, die ihr treu geblieben waren, dafür, dass ihr Name rehabilitiert wurde. Und so konnte Elisabeth Anfang 1228 eine entsprechende Rente bekommen und konnte sich in dem Schloss ihrer Familie in Marburg zurückziehen. Dort, wo auch ihr geistlicher Begleiter, Frater Konrad war. Dieser berichtete Papst Gregor IX. Am Karfreitag 1228 legte sie die Hände auf den Altar und sie verzichtete auf ihren eigenen Willen und auf alle Eitelkeiten der Welt. Sie wollte auch auf allen Besitz verzichten, aber ich überredete sie, dies nicht zu tun, aus Liebe zu den Armen. Wenig später baute sie ein Krankenhaus, nahm Kranke und Behinderte auf und diente dort selbst bei Tisch den Ärmsten und Verlassensten. Als ich sie darauf ansprach, sagte Elisabeth, dass sie von den Armen eine ganz besondere Gnade und Demut geschenkt bekommen habe. Wir sehen hier in dieser Äußerung eine ganz große Nähe zu Franz von Assisi, der in seinem Testament überliefert, dass, wenn er den Leprakranken diente, nach Überwindung des großen Widerstandes er eine große Süßigkeit in der Seele und im Leib empfunden hatte, wann immer er ihnen diente. Elisabeth verbrachte die letzten Jahre ihres Lebens in einem Krankenhaus, das sie gegründet hatte, diente den Kranken und wachte mit den Sterbenden. Sie wollte immer mehr den Armen mit den niedrigsten Arbeiten dienen. Sie wurde wirklich zu einer Frau, die in der Welt Gott geweiht war, und sie gründete mit einigen ihrer Freundinnen in grauem Habit, Ordensgewand, eine religiöse Gemeinschaft. Und nicht per Zufall ist sie auch Patronin des dritten Ordens des heiligen Franziskus und im November 1231 wurde sie von starkem Fieber erfasst. Als diese Mitteilung sich verbreitete, kamen Mengen von Menschen, viele Menschen, um sie noch zu sehen. Irgendwann bat sie darum, die Türen zu schließen, um mit Gott allein zu sein. Und in der Nacht zum 17. November entschlief sie süß im Herrn. Die Zeugnisse über ihre Heiligkeit waren so groß, dass Papst Gregor IX. Sie bereits 4 Jahre später heilig sprach. Und im selben Jahr wurde in Marburg eine Kirche zu ihrer Ehre gebaut. Liebe Brüder und Schwestern, die Figur der heiligen Elisabeth, in dieser Figur sehen wir, wie die Freundschaft zu Gott den Sinn für die Gerechtigkeit, die Rechte der anderen schärft, die Liebe, den Glauben. Und wie aus dieser Liebe die Hoffnung erwächst, die Sicherheit, dass wir von Christus geliebt sind und dass die Liebe Christi uns erwartet und dass diese Liebe uns dazu fähig macht, Christus in den anderen zu sehen, ihn nachzuahmen. Die heilige Elisabeth lädt uns ein, Christus zu entdecken, ihn zu lieben, den Glauben zu haben und so die wahre Gerechtigkeit und Liebe zu finden und die Freude, dass wir eines Tages eingetaucht werden, sein werden in die göttliche Liebe, in der ewigen Freude bei Gott. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der großen mittelalterlichen Frauengestalten möchte ich heute über die heilige Elisabeth von Thüringen sprechen. Sie ist 1207 als Tochter des Ungarnkönigs Andreas II. Geboren und wird daher auch Elisabeth von Ungarn genannt. Bereits als kleines Kind kam sie zur Erziehung nach Thüringen. Aus einer tiefen Freundschaft mit Christus, der für uns arm wurde, erwuchs schon bei der jungen Elisabeth eine große Liebe zu den Armen. Als Gemahlin des Landgrafen Ludwig von Thüringen widmete sie sich selbst der Fürsorge für die Kranken und Bedürftigen. Obgleich ihre persönliche Armut und Freizügigkeit mit den gräflichen Gütern am Hof heftigen Widerstand hervorriefen, hat sie immer die treue Unterstützung ihres Mannes gefunden. Zwischen beiden, obwohl die Hochzeit politisch arrangiert war, als sie nur 4 Jahre alt war, ist eine wirklich große, herzliche Liebe gewachsen. Allerdings musste dann Ludwig sich auf den Weg zum 5. Kreuzzug machen, ist dort erkrankt und noch in Italien, in Otranto gestorben. Für Elisabeth war es ein furchtbarer Augenblick. Er traf sie bis ins Innerste, weil sie in tiefster Liebe mit ihrem Mann verbunden war. Und dann folgte darauf ihre Vertreibung, die Vertreibung mit ihren 3 Kindern aus der heimischen Wartburg, mit der Begründung, sie sei nicht zur Regierung geeignet und würde die Gelder verschwenden. Geistliche Freunde halfen ihr nach einer schweren Zeit, in der sie arbeitete und sich mit dem Geringsten abfinden musste, erreichten eine Abfindung, ihre Familie zu halten, sodass sie sich in Marburg niederlassen und hier auch ein Spital bauen konnte. Auch jetzt bestand ihr Leben im stillen Gebet und in der tätigen Nächstenliebe. Das Spital, das sie für die Kranken errichtete, war zugleich der Ort, in dem sie die niedrigsten Dienste für die Armen getan hat. Aufgezehrt in der Fürsorge für andere, aber tief erfüllt von einem Leben der Liebe zu Gott und der Freude an Gott und den Menschen, starb sie 1231 im Alter von 24 Jahren. Ganz herzlich grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Liebe Brüder und Schwestern, die Gestalt der heiligen Elisabeth zeigt uns, dass eine große Liebe zu Gott und zum Nächsten, besonders zu den materiell und auch geistlich Bedürftigen, dem Leben einen tiefen Sinn schenkt. Diese große heilige Frau soll uns eine Fürsprecherin sein, in der Nachfolge Christi voranzuschreiten. Euch allen wünsche ich schöne Tage in Rom und Gottes reichen Segen.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.